Hits. New York. Die New York City Radio Show.
I'm Donald Trump, and you're listening to Pulse, a New York City radio show. Unbelievable.
My name is Raheem. I'm formerly of the group Grandmaster Flash and the Furious Five.
Say my name is Raheem. I'm the son of a queen. I'm the king of my castle. Don't give me no hassle.
My son said, Daddy, I don't want to go to school because the teacher's a jerk. He must think I'm a fool.
As a woman, I didn't look like the other girls. You know, I was 6'2", I had big muscles, and even with long hair, I realized that many people saw me as sexually undesirable.
Der Trump-Imitator Anthony Gender-Identitäten, die Pioniere des Hip-Hop. Seit Jahren führt euch die New York City Radio Show durch eine der aufregendsten Städte der Welt. Dabei haben wir schon in die entlegensten Winkel geschaut und super interessante Leute getroffen. In der heutigen Sendung gibt es ein Wiedersehen mit einigen meiner Lieblingsgäste aus dem vergangenen Jahr. Und wir schauen, wie sich so manche spannende Geschichte weiterentwickelt hat. Habe die Ehre zur New York City Radio Show, sagt euer Host Matthias Röckel. Und es gibt News. Nicht nur New York verändert sich rasend schnell, auch etwas in dieser Sendung. Denn ich will die Art, wie ich euch die neuesten Stories aus der Stadt erzähle, ein bisschen weiterentwickeln. In Zukunft werden wir uns nicht mehr einmal im Monat in der New York City Radio Show hören, sondern in einzelnen Spezialsendungen. Vor allem werdet ihr noch mehr von meiner Lieblingsstadt sehen. Ich will euch nämlich ab sofort häufiger die Interviews, die ich führe, die Trends, die ich teste und die Geschichten, die ich erlebe, in Videos zeigen. Und was natürlich bleibt, alles von mir werdet ihr weiterhin auf Dein Puls finden. Best of New York City Radio Show. Es war wirklich nicht einfach, mich zwischen den vielen Geschichten zu entscheiden. Also habe ich mich durchgerungen und rauskamen zum Beispiel die Kiesi-Jungs, die zwei Bayern, die hier ein mega erfolgreiches Startup in Brooklyn haben. Wieder besucht habe ich auch Melissa Cross, die coolste Gesangslehrerin, bei der die Heavy-Metal-Szene sich ihre Stimmbänder einstellen lässt. Und bei einem Thema war mir besonders schnell klar, dass ich das mit euch nochmal aufgreifen will. Der starke Einfluss von queerer Kultur auf New York. Der Slogan Gender is over, er war letztes Jahr überall zu sehen. Nachdem zwei Mädchen aus Brooklyns LGBT-Community diesen Satz auf ein T-Shirt gedruckt haben. Sogar Berühmtheiten wie Miley Cyrus und Snoop Dogg haben es getragen. Gender is over ist auch der Überbegriff für die neuen Geschlechterrollen in Popmusik und Fashion. Designer und Models scheren sich immer weniger um die klassische Gender Identity.
My name is Rain Dove. I'm a model and I walk for both what we consider to be men's lines and women's lines.
Rain Dove stellt die Genderrollen auf dem Laufsteg komplett auf den Kopf. Kennengelernt habe ich sie 2016 bei der New York Fashion Week, wo sie auf dem Laufsteg bei einer Männermodenshow zu sehen war. Sie erzählte mir die Geschichte, wie sie zum Modeln kam, und die ist echt faszinierend. Rain verlor eine Football-Wette gegen ihre beste Freundin und musste deshalb zu einem Model-Casting gehen.
She sent me to a regular casting call for a Calvin Klein show. And they cast me as a male by accident. Being a model sounded like the worst thing I could possibly do in my life. But it turned out that it was an underwear show. So during the rehearsal, they had us walk out and they were like, put on your outfit. And I'm like, it was a pair of underwear. And I'm like, where's the rest of it? And they're like, that's it. So I walked out topless during the rehearsal. And the casting director was like,
You only wear underwear?
Underwear, yeah.
Shirtless. The casting director looked at you.
Oh yeah, he just didn't know what to do. And he gave me a men's shirt. Let me walk in the show. No one noticed that I was a woman, like, walking in the men's. I just wore a men's shirt.
Weil Rain Dove ihre Wette verloren hat, ist sie zu einem Calvin Klein Casting gegangen und wurde dort automatisch und ohne Nachfragen zu den Männern gestellt. Wie die anderen Jungs auch, sollte Rain in einer Männerunterhose über den Laufsteg laufen. Und als der Casting Director dann Rains Brüste gesehen hatte, ist er kurz aus den Wolken gefallen. Den Job hat sie dann trotzdem bekommen und ist bei der Fashion Show im T-Shirt gelaufen. Niemand hat gemerkt, dass Rain eine Frau ist. Rain, sie sieht sich nicht nur als Model, sondern Aktivistin. Hinter jedem ihrer Auftritte steckt auch eine Message.
When I wear something that is considered menswear, I don't look at it as menswear. I look at it as something that I would wear as a human being and a part of like an individual identity and not an identity of an entire sex or gender. right now we're coming into a time where fashion is more diverse as far as models go than ever before. And what I'm doing is not a drop in the ocean or a gimmick. It's what every human being should have the permission to do, which is to just live a life that's comfortable for them. I really believe in the dropping of the ideas of menswear and womenswear and having people buy clothing based on the physiology, measurements, and like comfortability. You're buying clothing shamelessly and without any kind of hindrance. And happy people, comfortable people, lead happy lives and happy people make a better world.
Also, Raindorf meint, jeder soll Klamotten tragen, die ihm passen und in denen er sich gut fühlt. Egal, ob das jetzt Männer- oder Frauenklamotten sind. Raindorfs Job als außergewöhnliches Model hört sich glamourös an. Doch wo immer sie auf der Bühne steht, geht es auch um ihre persönliche Geschichte. Wie sie damals auf einer Farm in einem Kaff in Vermont aufwuchs und aufgrund ihrer 1,85 Meter den breiten Schultern oft für einen Jungen gehalten wurde. Und von den anderen Kids wurde sie als Tranny veräppelt.
As a woman, I didn't look like the other girls. You know, I was 6'2", I had big muscles, and even with long hair, I realized that many people saw me as sexually undesirable. I didn't realize that people might think I was a guy.
Als Kind war Raindorf eine Außenseiterin. Heute spielt sie genau mit den Stereotypen, die ihr damals an den Kopf geworfen wurden. Auf Instagram inszeniert sie Selbstporträts. Darauf ist sie jeweils in einer bestimmten Rolle zu sehen. Als Tennisspielerin beim Schwimmen oder als Arbeiter beim Holzhacken oder einfach nur abhängen auf dem Bürgersteig. Jedes Foto zeigt sie in der gleichen Situation, einmal als Frau und einmal als Mann gekleidet. Je nachdem, in welche Genderrolle sie schlüpft, wird sie von der Gesellschaft anders wahrgenommen und akzeptiert.
I look like a white guy. It's a hard thing to swallow, the fact that you might feel like you're more privileged than other people, but you really do have an incredible amount of power and privilege. People don't question if you're capable of doing your job. People don't threaten you on the street when you're walking home. They don't catcall you, they don't follow you. If they mug you, they need more than two people, you know? I was a woman, it's just like one person's enough. On top of that, like, people trust you to lead a lot more. So when you say, like, okay, we're going to do this and we're going to do it this way and I'm going to delegate responsibilities, the people that you're delegating those responsibilities to don't oftentimes question, like, dude, do you know what you're doing? They usually just do it. And if it doesn't work out, then they'll be like, they'll call you out and they'll be like, dude, that didn't work. And that's the way it should be. You know what I mean? As a female, it's always been like when I delegate a responsibility to someone from a leadership position, people want to ask, like, are you sure? Has this worked before? Maybe we should try it a different way. That's like their polite way of like, they're like, well, I know something more efficient. And it's like, it's difficult because you have so many more obstacles in your way. What white male privilege is it's not money and it's not necessarily like, it is safety and it is money, but it's not just those things. What it really is on a basic level is trust. People just are taught to trust you more. And I found out that trust is the most valuable thing you can have from a complete stranger. It's what has gotten me to where I am now. And it's what allows me to be able to do what I do because people trust that I'm capable.
Raindorf hat in ihrer Zeit als Männermodel auch gemerkt, als Mann hat man es oft leichter. In der Arbeitswelt ist es für Männer einfacher, etwas zu delegieren und als Frau wird die Kompetenz ständig in Frage gestellt. Seit unserem Treffen letzten Jahres hat Raindorf große Fortschritte gemacht als Model, also habe ich sie wieder getroffen. 2017 unter dem neuen Präsidenten unter Trump denkt und handelt Raindorf politischer als je zuvor. Das fing an, als Trump an seine Mitarbeiter im White House eine Memo rausgab, nach der sich Frauen und Männer traditionell zu kleiden haben. Nach dieser Kleiderordnungsansage im White House beschloss Rain, die New York Fashion Week zu boykottieren.
The reason why I boycotted New York Fashion Week was because we have a person in power currently, you know, President Donald Trump, who put a memo out to their White House staff saying that women should dress like women and men should dress like men. That was an order. And to say that someone should dress like a particular, what we consider to be sex or gender, is ridiculous, because how we've dressed has changed. If you dress the way that you were supposed to dress as, quote, a man in the, you know, 1700s, you'd be wearing what we would consider to be kind of like a little skirt and a dress right now, you know?
Die neue US-Regierung ist ein Rückschritt für die LGBT-Bewegung. Den Leuten vorzuschreiben, wie sie sich nach ihrem Geschlecht anziehen sollen, das geht einfach nicht, sagt Raindorf. Beim Interview trägt sie schwarze Lederschuhe, Jeans und ein weißes Hemd. Wenn man so möchte, ein klassisches Männeroutfit. Aber genau diese Beurteilungen findet Rain nicht cool. Jeder hat die Freiheit, sich selbst zu definieren. Nach dem Interview wird sie nach L.A. fliegen und dort als Männermodel über den Laufsteg wandern. Doch Modeln alleine reicht Raindorf inzwischen nicht mehr. Um ihre politische Message zu kommunizieren, möchte sie im Filmbusiness arbeiten. TV-Commercials sind schon mal der Anfang.
If you dress like that, you're gonna make people uncomfortable. If you dress like that, people are gonna think you're a man. If you dress like that, people are gonna stare.
Rain hat ihre Message, dass wir nicht in alten Geschlechterrollen denken sollen, in diesen Werbeclip reingepackt. Sie durfte ihre eigenen Texte schreiben und im Clip ist sie in einem Anzug zu sehen. Ein Schneider steht mit einem Maßband neben ihr, nimmt ihre Maße und Rain präsentiert ihre Message selbstbewusst und persönlich. Am Ende gibt es einen Bildeffekt. Klick und der Anzug ist weg und Rain steht in Unterwäsche da. Ihre Präsenz vor der Videokamera ist stark.
Because when I'm good with me, I'm the best me, able to give my best to you, to them, to the world, for us. So you can give your best too. So if people are uncomfortable, so if people don't get it.
It was amazing. I got to sit down and write the commercial with somebody. And they sat down and they're like, I want you to go through this, and I want you to tell me anything that doesn't feel like you. And I got to go through and scratch any lines. I was like, no, this isn't going to work. This is what I want to say. And the commercial became something bigger than just a commercial for underwear. It became a commercial where I stand in the world, and where we could stand together. It became beyond underwear. It became a battle cry. And I think that was really special, because even if you don't want to buy the product, the idea itself is more valuable than anything you could have taken away.
Als nächstes möchte Raindorf in Filmen spielen, die nicht nur den Struggle der LGBT-Community zeigen. Es soll um ganz normale Dinge im Leben gehen. Sie möchte den Schockfaktor rausnehmen, der viele Filme dominiert, indem es um die Geschichten der LGBT-Community geht.
We're gonna tell stories that aren't about being trans or gay. I think that's a problem with a lot of minority film groups, is like they make it very much about the struggle of their minority factor, which is important in a lot of cases to show that struggle so that other people watching can empathize. But it can't be the only thing. We have to normalize it. Because when we normalize things through film and culture, we normalize it through society. It's the shock and the fear that creates the violence, you know. So that's what I hope to take away from people.
Über eines wollte ich unbedingt noch mit ihr sprechen. Rain hat es kürzlich in einen Pepsi-Commercial geschafft. Auch wenn da ihre politische Message nicht viel Platz fand, ist dieser Werbeclip der bisherige Höhepunkt ihrer Karriere. Denn er lief im Programm des Super Bowl-Spiel, wo die epischen Commercials fast genauso gefeiert werden wie das Football-Spiel selbst. Über 100 Millionen Leute haben es am Fernsehen mitverfolgt.
Basically, I did two commercials. One as what we consider to be male presenting, and one as female presenting. One, they had me impersonate Lady Gaga, and it was so much fun. It was just like long blonde hair and very like what society would deem as like ultimately very feminine. And then they put me in this like as a male character in a Pepsi commercial in which I'm dancing. I don't know how to dance. I'm just like, I do know how to dance, but it's not like attractive to most people, I think. But they had me dance for this commercial, and it's up on the Pepsi Instagram right now. You can go check it out. And I have the skeleton face, and I represent a character from Lady Gaga's album, in which she sings the song Born This Way. I mean, I don't even know how to describe what it was like seeing that ad at the Super Bowl. I know that it was a very short period of time that I was on there, you know, like 15 seconds or something. But when I was growing up as a kid, I mean, the Super Bowl was a bigger holiday than Christmas. It was the one time out of the year that, like,
everyone came together from the community, and we all sat in a bar, and we all like ate these like really crappy foods that I never got to eat as a kid. Like, that was the one time I got to eat junk food. And it was the one time a year where like my dad was really happy and my mom was like really well taken care of, because he was just like so happy. And you know, we used to live for the commercials. They were so funny that you watch the Super Bowl, if not for your team, then for the commercials.
Did you tell your parents that you were in the commercial?
I did. I did. And they all watched it. And then when I was watching the Super Bowl, I was supposed to be home, but I had a flight like misdirect me, and I ended up having to watch it in an airport. So instead of being at home with like my friends and love, and I was sitting in this airport and I saw the commercial come on. I'm gonna cry, we're talking about it now. I just started crying. I was like, I couldn't believe it. Just like, it just was a real validation of how much things have changed for me. Going from feeling like you'll never leave this small town, you'll always be stuck here and you'll never be anything, and like anyone on television is one of them, you know, to being living on cardboard in people's backyards and living in like shower stalls at gymnasiums, to like suddenly, like after a long time of being stubborn and saying I'm not gonna go anywhere until life gives me something better, and it did. And just seeing that on the screen on this like really impactful platform, I didn't really make a lot of money in that commercial, but I'm sure not a lot of people even knew it was me because of the blonde hair, the face makeup. But just knowing that I was there, it really told me like that there's so much more to come.
Yeah. Thank you so much.
Yeah, thanks for having me.
Seit Jahren berichte ich aus der Stadt, in der jeden Tag neue Ideen geboren und ausgebrütet werden. In Brooklyns ehemalige Fabrikhallen sind heute die schlauen Köpfe der Tech-Industrie anzutreffen. In den letzten Jahren hat sich New York zu eines der wichtigsten Start-up-Städte der Welt entwickelt. Zur Gegenachse zum Silicon Valley. Und da bin ich im Sommer 2016 diesen beiden Jungs aus Bayern begegnet.
Hallo, mein Name ist Bernhard Mehl, bin einer der Gründer von Kisi.
Hallo, mein Name ist Maximilian Schütz, ich komme auch aus Bayern und ich habe mit Bernhard Kisi gegründet. Ja.
Was hat euch von Oberbayern und von Franken nach New York City genau gebracht?
Wir sind ja eigentlich per Zufall in die Stadt gekommen, hatten beim Wettbewerb teilgenommen und hatten innerhalb von 3 Tagen unseren ersten Kunden gewonnen und haben gedacht, das ging auch einfach und schnell im Vergleich zu 6 Monaten in Bayern und kein Kunde.
Ja, und dann haben wir so ein bisschen gemerkt, dass hier eigentlich die Häuser ziemlich hoch sind. Das heißt, es sind mehr Potenzial im gleichen Fußraum. Das heißt, wir können überall hinrennen und selber unsere Sachen installieren.
Was ihr jetzt einbaut in diese Gebäude, haben wir noch nicht geklärt. Es sind keine Alarmanlagen, es sind Türöffner.
Was wir in die Häuser einbauen, ist ein sogenanntes Access Control System. Das heißt, mit unserem Türeintrittssystem kann man die Tür mit einem Telefon entriegeln und dann öffnen. Das bauen wir da ein. Also es ist ein Teil Elektronik und der Rest ist Software.
German Engineering in New York City. Im Prinzip ist die Kisi-Technologie wie ein Schlüssel auf dem Handy. Eine App, die wie eine Schließkarte funktioniert, um Türen zu öffnen. Das Kisi-Startup ist inzwischen ein tolles Erfolgsmodell und die Firma der beiden Jungs hat Kunden in der ganzen Welt. Bei meinem Besuch hatte ich gelernt, ein Office im Big Apple ist etwas ganz Besonderes. Startups nisten sich, wenn sie es sich leisten können, in moderne Networking-Büros ein, die mit besonders toller Architektur in historischen Industriegebäuden zu finden sind. Und in so einem Coworking-Space hatte ich die Kisis im Mai vergangenen Jahres besucht. Wir machen uns jetzt mal auf durch den Coworking Space hier an der Chase Street. Gehen wir zur Tischtennisplatte.
Ja, die Tischtennisplatte ist immer besonders beliebt, wenn viele Leute am Telefon sind. Dann fragen uns immer ob ihr gerade in der Spielhalle, was ihr gerade in der Spielhalle macht.
Geld verzapft. So, das ist die Tischtennisplatte, daneben steht der Kicker. Was findest du gut an diesem Space hier, Bernhard?
Wenn ich den Space hier jetzt mal beschreiben würde, das ist natürlich ein offenes Layout, das heißt, hier sind keine Wände und die Zwischendecke wurde rausgebrochen, das heißt, das ist alles die Belüftungstechnik und die Lampen und alles Mögliche sind alles sichtbar. Das ist alles so der Industriecharakter, der für den quasi Brooklyn berühmt ist. In der Mitte ist eine Riesenbar, wo wir jetzt gerade stehen und mit Fahrradständer an der Wand.
Und ein Zapfhahn.
Und ein Zapfhahn für sowohl Kaffee als auch Bier. Ja, das ist der Kaffeezapfhahn ist sehr beliebt. Da kommt dann wieder das Cold Brew. Und auf der anderen Seite ist eben unsere Ecke und da sieht man auch die ganzen Bildschirme an der Wand, wo die grünen Zahlen drauf sind.
Gehen wir da mal hin. Diese Zahlen stimmen dich entweder zuversichtlich, machen dich happy oder sagen dir, du musst halt noch länger drin bleiben.
Ja genau, also wir sehen halt immer, wie viele Leute sind jetzt gerade auf der Website. Jetzt sehen wir hier, ist jemand aus San Jose gerade auf der Free Trial Website. Das heißt, der will jetzt wahrscheinlich sich das einbauen bald in sein Büro. Meistens haben sie viele Fragen und wenn sie dann erst sich was runterladen müssen, dann verstehen sie es meistens nicht. Das heißt, die wollen immer gleich mit jemandem dann sprechen. Es ist halt mehr so amerikanisch, dass sie einfach sofort was wissen wollen.
Was fasziniert die Kunden an eurer Erfindung? Ich kann mir vorstellen, dass es da immer ein Ding gibt, wo jeder sagt so, oh, I like this. Oder ist es immer unterschiedlich?
Ja, also das ist halt immer so das Handy as remote control for your life. ja, also Taxi mit Uber, Lebensmittel mit Instacart und bezahlen mit Apple Pay und Schlüssel, warum habe ich die eigentlich noch? Die zerkratzen nur meinen Bildschirm. Ja, of course, I need a key on my phone. Also das ist gar keine Frage.
Boah, ihr tickt auch so privat?
Ja, wir haben das komplett umgestellt. Unser ganzes Privatleben ist auf Subscription. Wir besitzen keine Musik mehr. Wir haben das alles im $10-Monats-Abo. Und die Lebensmittel werden am Samstag geliefert. Am Donnerstag kommt eine Box mit vorgefertigten Inhalt zum Kochen. Taxi fährt überhaupt eh keiner mehr, sondern wir nehmen alle Uber. Beim Starbucks bestellen wir 5 Minuten davor den Kaffee, dann steht er dort, wenn wir dort ankommen. Also es ist einfach so ein Leben aus der App. Das ist schon ein sehr typischer amerikanischer Großstadt-Lifestyle, den wir da jetzt uns angewöhnt haben.
Die zwei Startup-Jungs, Max und Bernhard, sie leben gemeinsam den Traum von der eigenen Firma in New York City und haben jetzt auch einen ganz anderen Lifestyle. Bei den beiden bayerischen Jungs hat der New Yorker Traum eher zufällig angefangen. Mit ihrem Startup Kisi wurden sie zu einem Wettbewerb eingeladen und sind dort beim Incubator der NYU gelandet, der New Yorker University und an einem der besten Colleges der Stadt. New York ist ein guter Ort für junge Gründer, weil es entspannter zugeht als im Silicon Valley und weil es in New York eine Menge Unterstützung und Starthilfe gibt, wie in diesem Fall von der NYU. Und im Vergleich zu Deutschland und Europa sind die New Yorker noch viel gieriger nach neuen Ideen. Und hier kann sich in kürzester Zeit auch wirklich vieles verändern. Deshalb habe ich die Kisi-Jungs noch einmal besucht. Sie sind inzwischen umgezogen in ein Hammergebäude, ein ehemaliger Schiffshangar in Brooklyn, wo zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs Kriegsschiffe gebaut wurden.
1, 2 und ein drittes Bier ist schon offen. Max und Bernhard, erstmal Prost, weil es ist Freitag.
Prost, Prost.
Und der Tag geht vorbei um ca. 18 Uhr jetzt.
18 und dann gibt es noch ein bisschen After Hour und dann ist so 19:30 ist dann gemütlich Schluss.
Und wir sind in einem neuen Gebäude hier im Navy Yard in einem Schiffshänger mit den größten Metallventilatoren, die man sich vorstellen kann. So ein riesen, ja, wie in so einem Hubschrauberpropeller sieht es aus. Dreht sich da oben. 3, 4, 5, 6 Stück. Und ist voll spektakulär, wo ihr seid. Also richtig spektakulär. Für New York sogar.
Das Interessante ist, wenn hier Leute reinkommen, die sehen hier zwar die Büros im Erdgeschoss, die sind hier links und rechts angeordnet, aber oben auf den Büros drauf sind noch so kleine Pirateninseln. Da haben wir auch eins unserer Büros und die sind halt so komplett nach oben hin offen. Das heißt, man hat hier ungefähr 10 Meter hohe Decken oder 15 Meter hohe Decken und kriegt halt einen Haufen Warehouse-Luft mit. Und man kann auch mal von Pirateninsel zu Pirateninsel rüberschreien, wenn man unbedingt was braucht. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Atmosphäre.
Die Büros sind quadratisch quasi, weil man sieht hier eben so quadratische Büros mit Fenster und dann oben drauf ist mehr oder weniger so ein Balkon und ihr seid in so einem Balkon untergebracht. Du nennst es Insel. Wie nennst du es? Pirateninsel?
Pirateninsel, weil hier die ganzen Stahlsachen sind alle schwarz und der Look sieht, wir haben auch so eine Fahne da oben. Deswegen ist es unser kleines, nicht Insel, sondern auch Schiffsdeck.
Eine Woche geht zu Ende im neuen Büro. Für Bernhard und Max vom bayerischen Startup Keezy gab es in New York die nötige Starthilfe. Anfangs mussten sie zum Beispiel keine Miete für ihr Büro zahlen. Jetzt, 4 Jahre später, stehen sie auf eigenen Beinen. Sie sind Anfang 30 und schaffen Arbeitsplätze. Ich bewundere die beiden. Bernhard und Max sind nämlich immer super relaxed, wenn ich sie treffe. Und das, obwohl sie mittlerweile für eine ganze Menge Mitarbeiter verantwortlich sind.
Ich glaube, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, waren wir so bei 10, jetzt sind wir so bei 20.
Und interessant ist, dass ihr natürlich die alle bezahlen müsst und ihr lebt nicht auf Pump, hast du mir erzählt. Also ihr habt jetzt nicht so die Investoren-Situation, wo ihr sagt, wir stemmen das alles mit Investorengeld, sondern ihr macht es mit eurem eigenen Profit.
Wir haben unsere Firma angefangen und haben die im Prinzip durch Umsätze finanziert am Anfang, dann haben wir Kapital aufgenommen und dann hast du natürlich ein bisschen Cash, das du ausgeben kannst und Sachen experimentieren kannst und dann kommst du in die Phase und sagst, okay, nimmst jetzt noch mehr Cash, was bringt dir das Cash oder versuchst du einfach mal den Laden profitabel zu machen, das war bei uns so eine Entscheidung vor einem halben Jahr, hat natürlich dann auch viele Sachen so im Kopf auch umgestellt, wenn du das dann wie so eine die Endlosrakete ohne mit endlos Benzin auf einmal sagst, okay, wenn du jetzt einfach mal versuchst, mit dem Benzin auszukommen, was du hast und möglichst weit zu kommen oder sogar selber Benzin zu produzieren. Das war bei uns so ein Wendepunkt letztes Jahr und das hat eigentlich sehr gut geklappt.
Und eure Idee, wird sich die weiterentwickeln oder euer Produkt wird sich das weiterentwickeln?
Das Lustige ist, man will natürlich am Anfang immer extrem innovativ sein und alles ist digital und so weiter. Aber die Leute haben uns dann immer teilweise angerufen und gesagt, hey, was ist denn, wenn mein Smartphone leer ist und ich will nicht mein Smartphone verwenden wegen Privatschutz, wegen Datenschutz und so weiter. Und man muss halt einfach sich auch darüber bewusst sein, dass ungefähr 80%, also nach unserer Recherche, wollen wirklich nur so innovativ sein und ihr Smartphone für die Arbeit zum Türöffnen verwenden. Und die anderen 20%, die sind eher allergisch dagegen. Und man muss halt aber eine sichere und zuverlässige Lösung und gute Lösung für alle Mitarbeiter im Unternehmen bieten. Also nicht für die 99%, sondern für die 100%. Das ist quasi unsere Innovation. Was komisch ist, was Investoren nicht wirklich verstehen, ist, die sagen immer besser und mehr innovativ und so weiter. Aber wir haben halt ein Produkt mit der Türschließtechnik, dass halt die Leute, alle Leute das hernehmen. Das ist so wie eine Straße oder wie ein Taxi. Da muss halt jeder damit klarkommen.
Bernhard und Max' Erfindung, die Smartphone-App als Türöffner, gibt es für alle Technik-Skeptiker und Oldschooler jetzt auch einen Schritt unmoderner als gute alte Plastikkarte. Mit Keezy haben sich die beiden von New York aus den weltweiten Markt erarbeitet. Kunden kommen inzwischen aus Australien, Brasilien und auch Singapur. Ein neues Office, mehr Mitarbeiter. Es hat sich also vieles bei den beiden Bayern in New York verändert. Doch das ist noch nicht alles. Bernhard hat noch mehr gute News.
Ja, bei mir hat sich einiges mehr verändert. Ja, die wohnliche Situation, die familiäre Situation, das Büro auch. Bei der wohnlichen Situation, ich bin quasi vom West Village nach Brooklyn gezogen. Jetzt fahre ich halt 30 Minuten in die andere Richtung, tief ins Brooklyn rein. Und da gehen die Sachen ein bisschen langsamer, aber dafür, wenn was passiert, ist es ein umso größerer Wechsel.
Der knallt.
Ja, knallt's wirklich manchmal. Ja. Das ist gefährlich. Also mein Bruder, der hat sich, glaube ich, mal die Kriminalitätsstatistik angeschaut, kann man ja alles nachschauen in New York, von bestimmten Bereichen. Das ist, wenn man das objektiv betrachten würde, aus Deutschland raus, würde man wahrscheinlich da nicht hinziehen. Ja. Aber es gibt natürlich Blocks, die sind gefährlicher und weniger gefährlich.
Und warum bist du raus aus Manhattan?
Ja, Manhattan, da zahlt man das Gleiche für eine Einzimmerwohnung wie im tiefen Brooklyn für eine 5- oder 8-Zimmerwohnung. Deswegen einfach Platz und der Platz kommt halt mit der familiären Veränderung, dass jetzt plötzlich auch der Keezy-Nachwuchs da ist. Wir können ja nicht immer nur neue Leute heiraten, sondern wir müssen auch mal Nachfolge produzieren.
Und da hast du dich dann aufgeopfert dafür?
Ja, ich habe mich gemeldet und gesagt, okay, ich bin der Erste und ich probiere das einfach mal und mal schauen, wie das klappt.
Also du hast jetzt eine Tochter, gratuliere.
Ja, vielen Dank. Die Tochter, die hält mich auch nachts wach, damit ich dann noch weiterarbeiten kann. Das ist immer ganz gut zwischen den Schreibpausen. Nee. Also es ist so schwierig ist es nicht, wie sich das immer die ganzen Kollegen von mir vorstellen. die denken immer, ja, so Kind, oh, lass mal ein bisschen rauszögern. Aber das ist eigentlich einfach so ein gradueller Schritt. So, das
wenn
ist
ich,
jetzt
wenn ich dann mal einwerfen darf, seine Frau erzählt eine ganz andere Geschichte.
Du bist jetzt auch Mitte 30, oder, Bernhard?
Ja, vielleicht sehe ich so aus. Ich bin Anfang 30 noch.
Okay.
Ich weiß noch nicht, wie lange ich Anfang 30 bleibe.
Anfang 30 ist bei mir Mitte 30.
Ich sehe immer, das Problem ist, die New Yorker, die sehen immer im Winter aus wie Mitte 40 und im Sommer sehen sie aus wie Anfang 30. So ist es bei mir auch.
Gratuliere dann euch beiden zu mehr Kisi und auch neuem Nachwuchs. Wir hören so auf, wie wir angefangen haben, mit einem Prost.
Und mit einem schönen Weißbier.
I'm Donald Trump, and you're listening to Pulse, a New York City radio show. Unbelievable.
My name is Raheem. I'm formerly of the group Grandmaster Flash and the Furious Five.
Say my name is Raheem. I'm the son of a queen. I'm the king of my castle. Don't give me no hassle.
My son said, Daddy, I don't want to go to school because the teacher's a jerk. He must think I'm a fool.
Musikinterviews, Besuche im Proberaum und ein Blick hinter die Kulissen der Popgeschichte. Sounds und ihre Geschichten sind ein wichtiger Antriebsmotor in der New York City Radio Show. Wo die genau herkommen, habe ich mir in den letzten Jahren von den Machern aus der Musikindustrie erzählen lassen. Eins meiner All-Time-Favorite-Interviews ist das mit Tom Silverman. Er hat eine der ersten Hip-Hop-Platten mit Afrika Bambaataa herausgebracht und De La Soul groß gemacht auf seinem Label Tommy Boy Records. Er war dabei, als die DJs in der Bronx aus Discoplatten, aus Funk und Soul und obskuren Tracks die Beatvorlage für Rapmusik zusammenmischten. Welche Stücke benutzt wurden und wie das genau klang, das hat er mir ausführlich in New York erzählt und wir hören uns das noch einmal an.
And that's what was really exciting about hip-hop. Nobody had ever heard that before. These guys were taking rock records and mixing them with funk records and jazz records and reggae records sometimes and soca records, and it didn't matter, whatever it was, African records, if it had a beat, they could put it together in a way, and then they would find beats and songs that you didn't even realize had beats, but you had to look really carefully, like the Monkees.
Mary, Mary, where are you going to? Where are you going to? Where are you going to? Where are you going to?
You know, what really blew me away is when I heard him do it with Kraftwerk. You know, to take Kraftwerk and then make something that was so not black into something so black and funky. You know, that was sort of what put it over the top. And it inspired me to go on and do Planet Rock with Afrika Bambaataa. And that was such an influential song. But it all goes back to the different songs that Bambaataa, Grandmaster Flash, and Kool Herc were playing before hip-hop really even began. Different kinds of music really across the board. The Monkees, it's, you know, some jazz records, Donald Byrd, Jimmy Castor is my favorite one, Just Begun, which is a classic because it's a classic in hip-hop, but it's also a classic in house. Again, remember 1980, when hip-hop was first starting, 1978 through 1982, in that period where hip-hop was just forming, there was very little danceable, funky music that was out there, except disco. And the disco DJs, the black ones, were playing all urban disco music, dancing, you know, whether it was Barry White or the Jackson 5 or whatever they could find. There wasn't that much to choose from because people weren't making music for DJs yet. Now they're making music, there are a lot more records that DJs can play than there used to be.
Die Sounds, aus denen Hip-Hop entstanden. Zu meinen Musik-Highlights in der New York City Radio Show gehört auch das Treffen mit Melissa Cross, der verrücktesten Gesangslehrerin von New York City.
Okay, now can we do... A little higher. Perfect. Ja.
So klingt Gesangsunterricht bei ihr. Bands wie Slipknot, Slayer, Sick of It All, berühmte Schwermetaller haben bei Melissa Cross das Schreien perfektioniert. Die New Yorkerin hat sich auf eine ganz besondere Gesangskunst spezialisiert, von der gewöhnliche Gesangslehrer die Finger lassen.
Let's see if you can give me this. Okay, now can we do... Basically, good singing, whether it's the opera or it's heavy metal, it's the same. There is no difference. There is no magic bullet that makes screaming. It doesn't make bad voice production okay. You have to have good, solid vocal production in order to do this properly.
Melissa Cross ist eine New Yorker Legende. In ihrem Studio in Manhattan bringt sie Metal- und Hardcore-Sängern die Kunst des Schreiens bei. Wie zum Beispiel Jeffrey. Er ist Sänger bei Capture the Crown.
I just sort of like jumped into music and did it and it felt right and I didn't really understand it too well. There was a good amount of time where I was just like literally just burning it out and it got to a point where it was like I was like literally ruining my voice so much that I was like coughing up blood and stuff after shows because I was yelling and just going too overboard.
Melissa sitzt an einem großen Konzertflügel, auf dem ein großer Computerbildschirm steht. Darauf läuft gerade ein YouTube-Video von Jeffreys Band Capture the Crown. Gemeinsam gehen sie durch seinen Song.
It just sounds like this. It just sounds like
this. What bitch hell went back?
So instead of I've been to, it's like I've been to. I've been to hell went back.
I've been to hell went back.
Right, and that's that.
Yeah.
You know the plosives exercises that I give you, right? That's what, you're not going, duh. It's, duh, I've been, duh,
okay. Duh, okay.
I've been to hell and back.
Yeah, but don't chop it. It's like, I've been to hell and back.
I've been to hell and back.
Say back.
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 It's like back.
Back.
Yeah, now I can hear it.
Metal ist pure Emotion und Sänger müssen selbst herausfinden, wie sie den richtigen Ton oder besser gesagt das perfekt wütende Geschrei treffen.
There are different kinds of screams. There's not just one. The scream that is the most versatile, the scream that goes from a melodic note to a distortion note and back and sounds the most horrific. I call it the Fry scream. In the heavy metal world, we use that aspect. Deeper vowels, right? I'm doing that without any kind of anxiety. I'm doing that without like feeling road rage. It's a completely clinical understanding, right? That's my favorite one.
It sounds like R C B C D E F G H I J K L M N O P,
right? That's the Fry mechanism.
Als Vocal Coach hat Melissa Cross die unterschiedlichsten Screams analysiert. Das Plärren, die grunzenden Shouts, das Klirren der Kreischen. Anfangs hat sie Metal-Sänger so lange imitiert, bis sie herausfand, wie das mit dem Schreien am besten funktioniert. Und zwar ohne dabei, sich die Stimmbänder zu ruinieren.
Then there's another scream that is common for a certain genre of metal called death metal. You know, that thing, that's a completely different mechanism. I call it the death one. And basically, that is
A, B, C.
So I'm actually pushing air through there so that one can be problematic because it's hard to sustain a long note because you're using all of the air in the lungs to make the sound. So there's no sustain. You run out of air on that one. So I teach all of them.
Melissa Cross hat selbst nie in einer Death-Metal-Band gesungen. Dafür hat sie Theater und Oper studiert. Gewöhnlichen Gesangsunterricht gab sie so lange, bis eines Tages das Telefon klingelte. Es war ein Anruf, der ihr Leben verändert hat.
Someone who was recording these underground screamy bands couldn't get through a vocal session without the singer completely like silent, coughing blood. And he asked me if I could help out. And not knowing, having no idea what I was about to encounter, I said, okay. And it turned out that the person that was brought to me nowadays is one of the top metal singers in the genre.
Inzwischen ist Melissa selbst zur Legende geworden, eine Art Vertrauensperson für Metal, Punk, Hardcore-Sänger. Und zu ihren Kunden gehören Courtney Love, Megadeth und auch Indie-Bands wie Animal Collective. Bekehrt hat sie auch Jeffrey von Capture the Crown.
Rock and roll is cool, but still, if you want to continue playing music and to do it the right way, you need to like learn about your body, learn about your voice and your instrument, because it's like a very important part of your career and like, you know, what you're doing in music. So, I mean, you're an idiot if you don't want to look after it.
Melissa Cross hat verschiedene Schreiarten eigene Namen verpasst. Ihre DVD Zen of Screaming hat sich über 50.000 Mal verkauft. Melissa ist überzeugt, Schreien muss nicht automatisch laut sein. Und wer weiß, wie man am besten schreit, kann damit auch auf Dauer Geld verdienen, ohne seine Stimme zu verlieren.
People are making a living doing this. You know, it's not going away. It is not going away. You know, teachers will say, well, just stop doing that. You just have to stop screaming. You can't do that. Just stop screaming. It's not an option for them to stop. Because they love it, number one. Because the kids love it, number two. And because why should they not be able to express what they want to express?
Diese Gesangsstunde gehörte zu den Highlights aus dem letzten Jahr in der New York City Radio Show. Ich habe Melissa noch einmal besucht, denn inzwischen hat sie eine weitere neue Technik entwickelt und diese hat weniger mit Metal zu tun. Singen und dabei im Kopf Bilder malen. Für Musiker kann das den Unterschied zwischen großartig und legendär machen, hat mir Melissa erzählt.
Everybody wants a record deal. Everybody wants to be loved on a God-sized level. It's just this wanting to be all things to all people on a massive, extreme level. People want to please. So that sets up in the mind a judgment. In order to please, I must make this good.
Sänger wollen großartig, unsterblich sein und von allen geliebt werden. Deshalb wollen sie besonders gut sein, so wie die großen Stars. Sie wollen klingen wie Frank Ocean oder Bono oder Adele oder Missy Elliott. Die eigene Stimme wird danach beurteilt, ob sie an die Legenden rankommen. Melissa meint, dass man generell in der Musik, im Tanz und auch im Theater viel über solches Imitieren lernt.
I learned by imitating. I actually hurt myself doing it because I wanted to be a Shakespearean actress and they told me that I needed to sound like Glenda Jackson or Katharine Hepburn. You know, I sort of imitated this deep voice and I kind of pushed my voice. It's not about imitating, it's about being. And it's very subtle. These nuances are, you can almost not describe them in words. It's the pause, it's the inflection, it's these tiny little subtle things that make us like snowflakes. We're not all the same.
Imitieren ist nicht schlecht per se, doch beim Singen haben wir einen Filter im Kopf, erzählt Melissa Cross. Er vergleicht unsere Stimme mit der Vorstellung, die wir im Kopf haben, mit dem Klang, an den wir uns erinnern, den wir anstreben wollen. Diesen Filter muss man ausschalten, meint Melissa.
It goes through a filter first, and then it's not real. Now you can get really good at making that filtered technical thing sound really good. But this is what I say differentiates greatness and legendary. Is that greatness can be great technique and very practiced, but legendary is a commitment, courageous commitment, meaning I don't care what you think, I don't care if you laugh at me, I'm completely vulnerable, and here it is, and I'm not trying to make it sound good, this is what it is. When you have the ability to do that, then the phrasing, the tone, it takes on a whole different timbre.
Das Imitieren kann einen durchaus großartig machen, aber zur Legende wird man nur, wenn man damit aufhört, sagt Melissa. Das klingt simpel, einfach an nichts denken, den Filter ausschalten, aber stellt euch vor, ihr steht auf der Bühne eines ausverkauften Clubs. Ihr seid nervös, das Publikum starrt euch an, tausend Dinge schießen durch den Kopf.
As a performer, you will understand that the mind goes like 1,000 miles per second. You know, did I do the laundry? Oh, that chick is gorgeous. Oh my God, there's an A&R guy. Oh, like, here comes that note. Let's come. Wait, why did I ever think I could do this? I suck. Oh my God, I'm so embarrassed. Oh my God, I'm totally blowing it. You know, like there's this commentary going on. So we have to shut up that commentary.
So this is what goes through your head, probably on stage.
Well, on stage, if you don't have something that you're supposed to do, then your mind will do all that stuff.
Auf der Bühne stehen, vor Leuten sprechen, performen, all das ist super hart. Unser bester Ausdruck liegt im Unterbewussten. wenn wir unverkrampft einfach alles rauslassen. Wichtig ist, sich selbst zu sein, niemanden zu imitieren. Melissa hat sich dafür eine Technik ausgedacht. Der Performer malt dabei ein imaginäres Bild über den Köpfen der Zuschauer.
So we see sound. Or we hear something we see, but we see sound. Meaning that if the song goes, hey, right, and that's the note, we hear the note, but we see these A's, like a big silk scarf with little A's going across my eye line, like, hey, and I just paint this A across, this big sweeping stroke across the theater. I'm going to say, whoa, right? And I just took an O and I took it and I threw it to the back wall. And I saw these O's go to the back and bounce off the wall. And so then you can snap into like meaning the lyric. Like, oh, no, like, oh, and something went in my voice because I felt it. I didn't go, oh, you know, like I didn't try to make it go, ooh. I didn't make it sound like something. I was it. I want it beautiful, but I want it real. So what we're doing these days in non-classical music, authenticity is our aesthetic. We don't necessarily want to sound beautiful because we might not be truthful if we were beautiful. So it kind of goes along with the aesthetic of, you know, the universe as we know it, you know, as things got more and more real and authentic.
Melissa Cross, die vielleicht außergewöhnlichste Gesangslehrerin aus New York City. Gerade ist sie dabei, mit einer Programmiererin eine Software zu entwickeln. Ihre Painting-Sound-Technik wird dann in Computeranimationen umgewandelt, mit der ihre Schüler üben können. Das Ganze ist noch in Entwicklung. Am besten sind jedoch die Gesangsstunden mit Melissa, die es übrigens auch via Skype gibt, unter melissacross.com. Das war die New York City Radio Show mit der letzten monatlichen Ausgabe. In Zukunft hört ihr diese Show immer wieder mal als Spezial bei Puls. Denn statt nur zu podcasten, wird euer Bayer in Brooklyn wieder mehr Videoinhalte aus New York rüberschicken. Es wird also abwechslungsreich und spannend bleiben. Und die großen Trends aus New York lasse ich euch natürlich auch in Zukunft nicht verpassen. Ein großes Dank geht raus an die Podcast-Abonnenten, die sich die New York City Radio Show monatlich auf den Computer gezogen haben. In den letzten 3 Jahren haben wir viele New York-Momente gemeinsam gefeiert. Bleibt also dran, haltet die Augen und Ohren offen, wenn es auf deinpuls.de wieder Freshes aus dem Big Apple gibt. Am besten abonniert ihr euch direkt den Podcast Puls Spezial, dann verpasst ihr garantiert nichts. Peace und stay tuned, sagt euer Mann aus der großen Stadt, Matthias Röckel.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch
Oh my God.
Die New York City Radio Show.
Sort of stunning to see ash falling from your sky. Stuff that you'd only seen on TV before now, like right there in front of you.
15 Jahre nach 9/11 sind die New Yorker Teenies von damals erwachsen und kämpfen immer noch mit dem Trauma.
That level of fear was so massive. And for like a full 10, 15 years after it happened, I would have moments where I would just have anxiety attacks on a train.
Matthias Röckel geht zurück an den Ort, an dem eines der einschneidendsten Ereignisse unserer Generation passierte.
Well, it's our historical DNA right now.
Generation 9/11. Eine Kindheit ohne die Türme. Die New York City Radio Show und alle anderen Puls-Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Puls. Dieses neue Radio.